aber sicher, oder? Merken wir, wir gehen auf Weihnachten zu, wir singen Weihnachtslieder in der Kirche. Und es hat Schnee gegeben, heute Morgen. Wer hat sich gefreut am Schnee? Come on, oder? Also ich hoffe, noch der Schnee ist ja liegen geblieben. Ich habe heute Morgen noch gedacht, ob echt ihr, die lange ausschlafen, den Schnee überhaupt noch sehen. Aber er ist ja liegen geblieben. So gut. Hey, und es ist der dritte Adventssonntag. Das heisst, der eine und der andere von euch muss genau noch 5 Tage arbeiten oder 5 Tage in die Schule. Und dann ist Ferien. Wie krass ist denn das, oder? Hey, und gell, Simon, wir verstehen uns. Es gibt auch Leute, denen geht es nicht so wie anderen. Der Simon ist Metzger und er hat mir letzte Woche erzählt, jetzt kommt Crazy Time of the Year. Weil, gell, jeder von euch will Fondue Chinoise. Und jeder will irgendwie noch ein Filet oder das Mami macht noch ein Filet oder so. Der Simon hat definitiv genug zu tun und ich glaube, im Moment ist noch nicht so Weihnachtsstimmung bei dir, oder? Noch nicht so ganz, oder? Simon, ich kann mit dir mitfühlen, weil, gell, ich bin Physiotherapeutin und so viel vorwegzunehmen, ich arbeite zwischen Weihnachten und Neujahr. Weil, wenn ich nicht hoffe, aber wenn du gehst schlitteln und dir ein Bein brichst, bist du vielleicht noch froh, wenn ich da bin. Oder Saskia, gell? Wenn Saskia im Spital euch vorbeikommt, nach einem Tee fragt oder euch irgendetwas anderes hilft. Das sind die froh, wenn das so Leute wie uns im Spital haben, die auch zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten. Und gell, es ist mega krass, aber ich merke, Weihnachten muss gar keine ruhige Season sein im Spital. Auf einer Seite gibt es immer Leute, die Unfall haben oder die irgendeine lebensrettende Obst brauchen. Und auf der anderen Seite habe ich im Fall jedes Jahr Leute, die ein neues Hüftgelenk bekommen. Und ich finde, wieso lassen sie sich am 24. operieren? Und dann sagen mir die Leute, schauen Sie, Frau Bollinger, ich habe keine Familie, die auf mich wartet. Dann bin ich lieber im Spital, weil das sind Menschen an Weihnachten um mich herum. Und das sind so Momente, wo ich denke, hey, krass. Und dann gehe ich wieder gerne arbeiten und merke, so Leute sind froh, wenn auch Weihnachten Leute um sie herum sind. Also darum, ich bin wie beim Simon, wie vielleicht auch bei der Saskia und vielleicht bei anderen bei mir kommt noch nicht so Weihnachtsstimmung auf. Wenn du schon gleich Weihnachtsstimmung hast, dann, liebe Leute, geniessen es. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so kann ausklingen lassen kann und wie so ein bisschen trainieren, schlittern in die Weihnachtszeit, wo wir feiern können mit Freunden, mit der Church, mit Familie, um wie das grösste Fest des Jahres feiern, dass Jesus auf die Welt kam, wie es mir schon gesagt hat. Vielleicht, wenn es dir so geht wie uns, die nicht beim Arbeiten so Weihnachtsstimmung haben, vielleicht hast du ja die Heim-Weihnachtsstimmung. Vielleicht sieht es bei uns so aus wie bei Steffens. Steffens haben sie vor zwei Wochen, haben sie vielleicht gesehen, haben sie auf Insta gepostet. Sie haben den Baum schon geschmückt mit ihren Kiddies, sie haben sich selber geschmückt. Und bei ihnen sieht es festlich aus. Vielleicht haben deine Eltern das schon gemacht, vielleicht hast du es selber gemacht. Und es fühlt sich schon so ein bisschen weihnachtlich an. Wenn es bei dir nicht so aussieht, entspann dich. Relax. Weil, weißt du was? Weißt du, wie sieht es bei meinem Mann und mir aus im Moment daheim? Ich habe neue Fotos mitgebracht. Und gell, das sieht noch ganz okay aus. Aber es ist nichts Weihnachtliches. Was du aber hinten siehst, sind so Zügelkisten, oder? Der Dave und ich haben das grösste Weihnachtsgeschenk, ich will nicht sagen ever, aber ein mega riesen Weihnachtsgeschenk von Gott schon vorher bekommen. Wir durften das Haus kaufen und wir haben letzten Samstag gezügelt. Und gell, das ist der schönste Raum. Du hast schon am meisten eingeräumt. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt ein Bild von unserem Büro siehst, wie es vor ein paar Tagen war. Du kannst dir vorstellen, dass ich im Moment mehr dran bin, Sachen aus Kisten rauszunehmen und mal so, dass wieder Töpfe rum sind, dass mein Mann sein Deo findet oder das Shampoo findet oder sein Schlagzeugräumchen, dass er üben kann für den nächsten Sonntag, ist im Moment wichtig. He? Das ist die Weihnachtsdeko nicht so wichtig. Und doch merke ich es auch, ich habe im Arbeiten keine Weihnachtsstimmung. Im ISF sind wir auch noch gerade dran mit diesen Fenstern da. Es ist noch nicht so Weihnachtsstimmung. Und ich bin zuhause, habe nicht so Weihnachtsstimmung. Und ich bin irgendwo in einen mega Stress gekommen. Und habe gedacht, Mann, ich sollte doch, dass ich mich einstimmen kann auf das Fest von allen Festen. Und jetzt, liebe Leute, wenn es dir gleich geht, dann kurzes Teaching vor dem Teaching eigentlich. Überleg dir mal ganz kurz, wo ist Jesus auf die Welt gekommen? Ist er in einem 5-Sterne-Luxus-Apartment auf die Welt gekommen, wo das 5-Gang-Menü auf Maria und Josef schon gewartet haben, wo alles sauber geputzt war? Nein. Jesus ist in einem Stall auf die Welt gekommen. Und gell, ich glaube, der Stall war nicht schön geputzt und aufgeräumt und aussortiert, dass er an Meistbietenden nachher verkaufen konnte. Sondern es war noch das Letzte, was sie irgendwo noch gefunden haben. Sprich, es werden die Mäuse herumgesäckelt sein. Es wird überall, weißt du, so feine Spinnuppel, oder wenn du durchlaufst, so in your face, irgendeine Spinne gewesen. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht hat es gar kein Licht drin gehabt. Gell, in der Kinderbibel ist es immer so schön gezeichnet. Ochs und Esel und alles ist aufgeräumt und putzt. Aber ich glaube, bei Jesus im Stall war es überhaupt nicht so. Es war keine Feststimmung. Und in dieser Situation, in das Chaos, in das Unaufgeräumte, ist Jesus gekommen. Und das ist das, was mich die Weihnachten so entspannt macht. Es braucht gar nicht das perfekte Fünfgang-Menü, die schönste Krawatte, das bestbügeltste Hemd, wenn du nur eins musst selber bügeln, sondern das Einzige, was an Weihnachten braucht, ist Jesus. Und wenn Jesus da ist, bei dir, in deinem Leben, in deinem Herz, in deiner Familie, wenn du an diesem Abend feierst und anstossest auf Jesus oder was immer du für eine Tradition hast, dann ist das alles, was du und ich brauchen an Weihnachten. Wenn Jesus da ist, kann er ein Wunder tun. Und gell, manchmal sind Beziehungen auch nicht so einfach an Weihnachten. Plötzlich siehst du deine Onkels und Tanten und alle sind auf einem Haufen und vielleicht noch das Grossi, der schon ihm gut gehört und der Grossvater, der auch noch die Geschichte von früher erzählen will. Ist nicht immer so einfach, wie es so schön ist. Kurzer Gedanke, Maria und Josef. Für all die schon verheiratet sind, ich bin nicht so sicher, wie entspannt dass sie in dem Moment waren, nachdem sie x Herberge gesucht haben und überall eine Absage bekommen haben. Wahrscheinlich war es nicht mehr ganz so wie Flitterwoche. Wobei, für euch Jungen, Flitterwoche ist auch nicht immer alles. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube, auch ihr Frauen, Maria, oder? Haben das Gefühl, das Make-up hat noch gehabt nach dieser langen Reise. Und wahrscheinlich war es auch eher ein Bad Hair Day gewesen. Und liebe Männer, ich zweifle daran, dass Josef sein Deo nach dieser langen Reise noch gehabt hat. Ich glaube, alles in allem, es war eher eine herausfordernde Zeit gewesen, aber in Asien ist Jesus gekommen. Jesus hat den perfekten Himmel verlassen. Er ist in die Welt gekommen, die chaotisch ist, die herausfordernd ist, wo nicht alles so rund läuft. Wo Beziehungen herausfordernd sind, will er mich mit dir eine Beziehung haben. Will er mich mit mir eine Beziehung haben. Will er möchte, dort, wo Beziehungen schwierig sind, möchte er kommen mit seiner Liebe und Frieden und Einheit schenken. Und darum, wenn du gerade merkst, bei euch wird es herausfordernd oder es ist gerade bei dir herausfordernd, du hast noch x Sachen, du bist im Stress drin, relax. Weil wenn du sagst, Jesus, du bist der Grund, wieso du an Weihnachten gekommen bist und du bist in meinem Leben, dann hast du alles, was du brauchst. Und Jesus ist da und er kann in deinem Leben, in deiner Familie ein Weihnachtswunder tun. Und das macht mich entspannt, dass bei uns noch Kisten rumstehen und dass es nichts Weihnachtliches hat, dass ich keinen Adventskalender bekommen habe. Es ist okay, weil Jesus ist da. Es ist nicht nur mein Mann gemeint. Auch meine Mami macht keinen Adventskalender für mich. Jesus ist der Grund für Weihnachten. Jesus ist the reason for the season, der Mischu hat es vorher schon gesagt. Und darum, liebe Leute, ich habe heute ja Open Topic, gell? Welcome to Church, ich könnte euch alles erzählen, habe ich mich entschieden, lass uns über Jesus reden. Weil er ist the reason for the season und wir haben letztes Jahr schon die grossartige Serie gemacht, wenn du letztes Jahr schon da warst in der Adventszeit. Sein Name ist und wir haben vier Namen von Jesus angeschaut, wer er ist. Und was er in deinem und in meinem Leben möchte sein. Und ich möchte den Bibelvers noch mal vorlesen. Und zwar steht im Jesaja 9, Vers 5. Da heißt es: Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das ist Jesus und das möchte er sein in deinem und in meinem Leben. Wenn du die Messages nicht gehört hast, lass sie noch, schau sie noch, es lohnt sich mega. Und gell, ich habe in dieser Predigt hier gesagt, ich glaube, wir könnten noch das ganze Leben lang über Jesus reden, weil Jesus hat so viele verschiedene Namen, wir können immer wieder Neues über ihn entdecken. Oder wenn du am 10-Jährigen warst und an den Diamant erinnerst, den ich erzählt habe. Ich glaube, Gott ist wie ein Diamant und wir werden immer wieder etwas Neues entdecken über ihn. Und wir werden das Leben lang können Sachen entdecken, wer Gott ist, wer er für uns möchte sein, was er in deinem und in meinem Leben möchte tun. Weil er sagt, er wünscht sich, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und gell, in der Vorbereitung für die Predigt habe ich noch gelesen, Jesus hat über 700 Titel und Namen. Also liebe Leute, die nächsten 700 Weihnachten sind gebucht, weil wir haben genug Titel und genug Namen, wo wir über Jesus reden können. Und heute möchte ich eine Eigenschaft mit euch anschauen, wo ich überzeugt bin, dass viele von uns merken, ja, Jesus, ich brauche mehr von dem. Komm und schenk mir mehr. Was es für eine ist? Siehst du nach der Werbung? Nein, ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Dass du es so gut mit uns meinst und es lässt noch schneien, dass wir in Weihnachtsstimmung kommen. Und Jesus, ich danke dir, du siehst, wo jedes Einzelne gerade steht. Wie aufgeräumt unsere Wohnung ist, unser Zimmer. Wie aufgeräumt unser Leben ist. Wie einfach oder kompliziert Beziehungen sind. Und Jesus, ich wünsche mir, dass jeder von uns heute Abend dir begegnet und dass wir wissen, wir können mit dir unterwegs in die Weihnachtszeit gehen und wissen, das ist alles, was wir brauchen. Wir haben dich an unserer Seite. Und ich bitte dich wirklich, dass du diese Eigenschaft, die wir heute Abend darüber redest, einfach in jeden Einzelnen einpflanzt. Dass du wie so einen Schalter umlegst. Und nicht, dass wir krampfhaft etwas versuchen müssen, sondern dass wir rauslaufen und einfach dafür entspannt sein. Dass etwas in unserem Leben passiert ist, weil du etwas in uns verändert hast. Nicht, weil wir es gemacht haben, sondern weil du da bist, Gott. Weil du die Predigt nimmst und sie übersetzt. Und in jedem von uns, wie schon so ein Vorweihnachtsgeschenk machst. Danke, bist du da und redest du auch heute noch. Amen. Gell, ich habe euch vorher schon mal erzählt von Maria und Josef, so kurz gestreift, die eine Unterkunft gesucht haben. Und meine Frage an dich, versetz dich mal schnell in die Lage von Maria und Josef. Wie entspannt wärst du, wenn du musst eine Unterkunft suchen, ein Hotel? Google gibt dir in der Nähe kein Hotel mehr an. Die da waren, hast du schon alle abgeklappert. Die haben alle keinen Platz. Was für eine Stimmung wärst du? Ich habe es hautnah erlebt. Wir sind, wo Dave und ich zu Amerika waren im Herbst. Wir haben gedacht, gell, November, easy, da findest du überall Campingplätze. Denkst du? Hey, ich war definitiv nicht mehr entspannt, als zwei Tage bevor wir zum nächsten Campground gegangen sind, es geheiss hat, ja, da kommt Dave und sagt, ja, es hat nichts, es ist alles schon voll. Und ich glaube, ich habe ihn recht genervt. Schatz, kannst du nicht nochmal anrufen? Schatz, kannst du noch nochmal schauen? Vielleicht auf Google oder weißt du, nochmal neu suchen? Wir brauchen den Campground. Und ich bin zwei Tage vorher schon völlig nicht mehr entspannt gewesen. Wo kennst du das? Vielleicht aus den Ferien? Vielleicht von einer anderen Situation, wo du merkst, du bist einfach nicht mehr entspannt, wenn das passiert. Wenn du siehst und daran denkst, was du die nächste Woche noch alles machen musst. Vielleicht musst du noch Geschenke machen, deine Eltern, deine Geschwister, die oder sonst jemandem in der Familie und du hast einfach keine Ahnung, was schenken. Und du hast einen mega Stress. Für all die, die werden kochen zwischen Weihnachten und Neujahr. Vielleicht hast du keine Ahnung, was du kochen willst. Und gell, es ist ja dann noch herausfordernd, weil am 24. willst du nicht posten, weil jeder geht dann in den Laden und hat das Gefühl, es ist Weltuntergang. Also sprich, du solltest am besten eigentlich schon am 21. posten und am 21. musst du posten für den 22., 23., 24., 25., 26., dann sollte möglichst alles frisch sein und haltbar und von der Region. Und es sollte dann noch alles haben am 21. Du hast einen riesen Stress. 22. kannst du posten, egal. Das ist ein riesen Stress, wenn du alles posten sollst. Vielleicht kommt er in sein nächstes Jahr. Die LAP wartet. Du sollst dich für einen Job entscheiden. Du sollst dich für eine Stelle entscheiden. Vielleicht hast du eben im Moment keinen Job, weil dir gekündigt worden ist. Es gibt so viele Situationen, wo du und ich in unserem Leben vielleicht einfach gerade einen mega Stress haben und wo wir nicht wissen, wie das weitergehen soll. Und in diesen Situationen fasziniert mich die Ruhe von Jesus. Ich sage heute Abend, Jesus ist die Ruhe. Jesus bleibt ruhig. Und ich möchte mit euch drei Storys anschauen, wo man das sehen. Und wo man dem ein auf den Grund gehen wie könnten wir in so Situationen, wo wir so gestresst sind, so ein Zeug haben, selber auch ein bisschen in die Ruhe kommen. Und gell, der erste Bibelvers oder die erste Story, und vielleicht kommen wir da selber drauf, wenn ihr das Bötchen da seht. Die erste Story lesen wir in Matthäus 8. Es ist nämlich die Story, wo Jesus mit den Jüngern in einem Boot drin ist. Ich will euch das vorlesen. Stellt euch vor, es wäre ein riesiges Fischerboot da, wo ich gerade drin bin. Ihr seht mich auch. So klein bin ich nicht. Den Kopf seht ihr noch. Wir sind mitten auf dem See. Und da lesen wir Matthäus 8, Vers 23. Dann stieg Jesus ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über den See, oder? Schönes Tägli. Stellt euch vor, es ist ein bisschen wärmer draußen. Und wir fahren über den See. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, Warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf. Und drohte den Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Die Jünger saßen voll Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Die Situation ist die, sie denken eigentlich so an einen völlig schönen Nachmittag, sie sind mit Jesus auf dem Boot und plötzlich kommt ein riesen Sturm auf. Riesen Wellen, 6 Meter hohe Wellen kommen und es, gell, das ist wahrscheinlich noch herzig, wenn ihr da hört. Es blitzt und es donnert, es ist ein riesen Sturm. Und die Jünger kommen Angst über. Und was macht Jesus? Er schläft. Jesus schläft. Und gell, die einen sagen, Jesus hat geschlafen, weil er wahrscheinlich einfach so müde war. Ich glaube, also ganz ehrlich, auch wenn ich todmüde bin, aber wenn ich bei etwas Angst habe, kann ich nicht schlafen. Wenn ich in einer Situation stecke, wo ich unentspannt bin, kann ich nicht schlafen. Ich glaube, Jesus war einfach so chillt in diesem Boot hinein, weil er einfach ruhig war. Und weil Jesus ruhig war, hat er nachher aufstehen und er hat wie die Ruhe weitergeben und sagen, Sturm bis ruhig. Und es ist eine Ruhe geworden. Und das ist so eine Situation, das fasziniert mich und ich sage, ich möchte das auch wenn in meinem Leben der Sturm einbricht, auch wenn es wütet und tut und macht, möchte ich entspannt bleiben wie Jesus. Und gell, vielleicht bist du mehr wie mein Mann. Bei meinem Mann ist die Welle einen halben Meter hoch und bei mir ist sie 10 Meter hoch, die gleiche Situation. Vielleicht ist das, was du dir vorher überlegt hast, ist für dich nur so ein komisches Gefühl im Magen. Ich sollte noch und ich müsste noch. Vielleicht bist du, wie ich, so ein bisschen leidenschaftlich und dann ist es so mega schwierig und die Welt geht unter und es ist schwarz und es ist dunkel und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Das ist heute Abend nicht der Punkt. Meine Frage an dich ist, was ist dein Sturm in deinem Leben im Moment, wo du merkst, da sind Wellen rum, da ist Wind, da ist Gewitter. Vielleicht einfach Sachen, wo du nicht einfach so easy sagen kannst, sagen, ich bin entspannt, ich schlafe, ich singe Weihnachtslieder und es ist alles gut. Vielleicht bist du auch in so einer Situation, du hast eine Diagnose bekommen, du bist krank, du hast keinen Job, du weißt nicht, wie es weitergeht. Ein geliebter Mensch ist gestorben, du bist verloren worden. Weil du gerade nicht weißt, wie es weitergeht. Du weißt nicht in diesem Sturm, ob du je daraus rauskommst. Und es ist so schwierig. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir, wenn wir in so Stürmen sind, können lernen oder immer mehr sind wie Jesus und einfach eine Ruhe haben. Ich komme nachher nochmal auf das zurück. Die zweite Situation, die ich dir erzählen möchte, ist die Situation, wo Jesus der blutflüssigen Frau begegnet. Vielleicht kennst du die Geschichte. Die Situation ist die, dass Jesus ist eigentlich auf dem Weg zum Jairus. Der Jairus ist ein Synagogenvorsteher, hat eine Tochter und die liegt im Sterben. Und dann sind die Leute gegangen und haben Jesus gesagt, komm zum Jairus, du musst seine Tochter heilen. Und Jesus kämpft sich durch eine riesige Menschenmenge und da lesen wir jetzt von dieser Frau. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Gell, Jesus ist auf einer Mission. Es geht um Leben und Tod bei der Tochter von Jairus. Und er ist auf dem Weg. Aber ich glaube, Jesus ist so entspannt auf seiner Mission. Er hat sogar wahrgenommen, wo jemand um ihn herum ist, der wie so am Ertrinken ist. Die Frau. Es ist zwar nicht um Leben und Tod gegangen, aber in ihrem Leben war ein Sturm. Sie hat eine Not gehabt. Und in ihrer Not hat sie wie die Hand ausgestreckt zu dem Jesus. Und Jesus hat es gehört. Er hat es wahrgenommen. Er ist stehen geblieben für eine Frau, die es nicht um Leben und Tod gegangen ist, aber er hat es wahrgenommen. Und er ist für sie stehen geblieben. Er hat sie gesucht. Er hat ja einfach weitergehen können, weil sie schon jetzt kalt. Er ist für sie stehen geblieben, hat sich Zeit genommen für sie, dass sie wirklich weiss, sie ist kalt, weil ihren Glauben hat sie kalt. Und erst dann ist er weitergezogen zu Jairus. Und das beschäftigt mich, die Geschichte, weil ich so denke, wie oft bin ich so an einem Mission, oder? Ich habe noch etwas vor. Sorry, liebe Leute, wenn ihr mich in der Stadt seht, manchmal, nehmt es nicht persönlich. Letztens habe ich, glaube ich, Saskia, oder? Und nochmal jemanden gesehen, sind sie bei mir am Haus vorbeigelaufen, ich bin gerade im Zügelmodus, so, hallo, und ich bin gerade weitergelaufen. Und manchmal, glaube ich, übersehe ich Leute, die es einfach in dem Moment vielleicht Freude hätten. Oder vielleicht wirklich brauchen, dass ich mit meiner Ruhe ihnen etwas abgeben kann und plötzlich sie als wieso im Sturm hinein dürfen die Ruhe erleben. Und vielleicht kennst du das auch. Dass du manchmal wie so diesen Tunnelblick hast und du verpasst, dass Gott dich in deinem Leben möchte anklopfen möchte. Oder dich gerade dort, wo du bist, ich möchte dich brauchen. Und das fasziniert mich an Jesus. Er war zwar an einer Mission, aber er war in einer Ruhe. Und er hat das, was Gott ihm gerade vor die Füße gelegt hat, das hat er einfach gemacht. Weil er wie gewusst hat, Gott kommt das Ziel, er hat es im Griff und ich kann jetzt das gerade machen. Die zweite Story, die mich fasziniert bei Jesus. Und die dritte Story für heute, ich könnte euch noch ganz viel erzählen, lesen selber in der Bibel, ihr werdet ganz viel entdecken, wo Jesus einfach die Ruhe ist, ist die Geschichte vom Lazarus. Der Lazarus war einer der besten Freunde von Jesus gewesen. Und auch er ist im Sterben gelegen. Und seine Schwestern haben Jesus gesagt, du musst kommen, du musst den Lazarus heilen. Und dann lesen wir Johannes 11, Abvers 2. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Also das ist so ein Einschub, der sagt, hey Jesus, dein bester Freund ist krank, komm. Als Jesus von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Zieh dir das schnell hin. Dein bester Freund ist krank. Und was macht Jesus? Er chillt zur Runde. Er bleibt noch 2 Tage und erst dann geht er. Wieso er das macht, hören wir nachher noch. Aber in dem Sinne fasziniert mich, dass Jesus nicht irgendwie panisch etwas gemacht hat und etwas da hat, sondern er war in einer Ruhe und hat wie gewusst, ich gehe dann, wenn Gott mir sagt, ich soll gehen. Und wie oft gibt es irgendeine Situation und wir haben das Gefühl, wow, wir müssen jetzt irgendetwas reagieren und wir machen aus der Handlung aus dem Zeug, das vielleicht gar nicht so weise ist. Und es wird nur noch schlimmer. Wenn du hässig bist zum Teil, wäre es vielleicht besser, mal zum ruhig bleiben, mal durchschnaufen. Weil du nachher bereust, was du vielleicht deinen Eltern oder deinen Freunden gesagt hast. Und das fasziniert mich. Jesus ist nicht einfach reingeschossen, sondern er ist entspannt geblieben und hat wie das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. 3 Stories. 3 Situationen, wo Jesus einfach entspannt geblieben ist. Aber wieso ist er entspannt geblieben? Gute Frage, oder? Gell, ich meine, du kannst auch argumentieren und sagen, es war eine andere Zeit gewesen. Heute, alles schnelllebig. Gell, wir haben Autos. Nur schon das. Früher sind sie mit dem Esel unterwegs gewesen. Das ist definitiv nicht ganz so schnell, oder? Dort ist man ein bisschen chillter unterwegs gewesen. Ich glaube aber, es ist nicht, man kann es nicht einfach so einfach sagen, es ist das gewesen. Ich glaube, es gibt 2 andere Gründe, wieso dass Jesus zu dem einfach ruhig geblieben ist in diesen Situationen. Das Erste ist für mich, ich glaube, er hat einfach gewusst, wer Gott ist. In dem Boot drin, oder? Er hat gewusst, mein Vater. Vielleicht war Jesus sogar selber dabei gewesen. Nein, nicht nur vielleicht. Jesus war dabei gewesen, wo sie die Welt geschaffen haben. Er hat gewusst, wie Wind und Sturm und Gewitter und alles funktioniert. Er hat also gewusst, mein Vater im Himmel ist ein leichtes zum Sagen, Ruhe. Er hat gewusst, was Gott kann. Ich glaube, Jesus hat in der Situation vom Lazarus und vom Jairus und der Tochter gewusst, mein Vater ist der Gott vom Leben. Er kann Menschen wieder heilen. Er hat gewusst, dass Gott einen Zeitplan hat. Gott hat einen Zeitplan. Gott ist noch nicht fertig. Gott hat es im Griff. Und meine Frage an dich, dort, wo wir gestresst sind, ist es nicht oft so, dass wir dann einfach Gott aus dem Blickfeld verlieren? Vergessen, was er könnte machen? Dass er noch einen Plan B hat, einen Plan C, einen Plan D, einen Plan X-Tausend? Dass Gott nie zu früh und nie zu spät kommt? Dass Gott der Erste und der Letzte ist? Dass er allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist? Ich zumindest, liebe Freunde, vergiss das in diesem Moment oft. Und darum bin ich so panisch. Und darum habe ich so einen Stress. Oder wie ich das Gefühl habe, mein Mann muss für einen Campground sorgen. Statt dass ich in dem Moment daran denke, Gott ist mein Versorger und er schaut für einen Campingplatz. Finanzen. So ein gutes Beispiel. Nicht dein Chef, nicht deine Eltern mit dem Sackgeld sind deine Versorger, sondern Gott schaut für dich. Ich glaube, was wir wirklich immer wieder brauchen und sollen machen, ist, dass in diesen Situationen, wo wir in einem Sturm sind, dass wir wie so die Jünger, die Jesus aufgeweckt haben und gesagt haben, hey Jesus, wir brauchen dich. Dass wir immer wieder in diesen Situationen sagen, Jesus, ich brauche dich. Komm in den Sturm, tu ein Wunder, ich brauche deine Kraft. Und das fasziniert mich an dieser blutflüssigen Frau. Sie hat wie gewusst, Jesus ist meine einzige Rettung und sie hat sich darum an ihn geklammert und gesagt, Jesus, ich brauche dich. Wenn du bist der, der mich heilen kann, es hätte es niemand sonst können. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Wo ich für dich bete und dir wünsche, dass du in deiner Situation, in deinem Moment, wo es stürmt, dich immer wieder daran erinnern kannst, da ist ein Gott von der Ruhe. Und es braucht das Einzige, was es braucht, ist vielleicht nur ein Jesus. Wenn du noch mehr magst sagen, dann sag mehr. Aber lass Jesus in die Situation, erinnere dich daran, dass er da ist und er möchte Wunder. Du in deinem Leben. Er möchte den Sturm um dich herum stillen, weil er dich liebt. Und gell, für Gott ist es ein Kleines, eine Krankheit wegzunehmen, dir Geld zu schenken, dir einen Job zu verschaffen, Beziehungen wiederherzustellen. Gott kann Wunder tun in deinem Leben. Es ist einfach uns, ihn jetzt zu bitten. Und das Zweite, was ich wirklich glaube, ist, dass Jesus hat wie so ein grosses Bild gehabt. Er hat einfach gewusst, Gott, das ist Gottes Plan, das hat er vor und er hat darum einfach können, wie so diesen Weg von Jesus, von Gott laufen. Und zwar lesen wir das beim Lazarus. Johannes 11, Vers 4, da heißt es, als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tod führen. Jetzt müsst ihr hören. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Das ist der Grund, wieso Jesus noch 2 Tage länger gewartet hat. Schlussendlich ist es 4 Tage gegangen, bis Jesus beim Lazarus war und ihm gesagt hat, Lazarus, komm aus der Höhle raus. Und der Lazarus ist schlussendlich aus dieser Höhle rausgekommen und von den Toten auferstanden. Weißt du wieso? Nach 2 Tagen könntest du sagen, ja, er hat nur geschlafen. Aber nach 4 Tagen fängt jede Leiche an stinken und verwesen. Das heisst, wenn nach 4 Tagen ein Toter wieder aufsteht, weisst du, er ist wirklich da gewesen und es ist ein Wunder. Und der Mann, der das gemacht hat, ist wirklich der Sohn von Gott. Und ich glaube, in gewissen Situationen ist einfach auch für uns, wenn wir wie so mit Gott connected sind, werden wir ein grosses Bild haben. Wir können bei gewissen Sachen entspannt sein und wissen, Gott kommt das Ziel, er schaut. Und wir müssen nicht panisch und Sachen machen, sondern Gott wird schauen. Und gell? Jesus hat auch 2 Tage müssen ausharren. Ich glaube zwar, er war nicht da und hat immer wieder auf die Uhr geschaut, wenn er dann gehen kann, dass er endlich zum Lazarus kann, aber er hat gleich müssen ausharren. Sein bester Freund ist im Sterben. Und ich glaube, es gibt Situationen in meinem Leben, wo sich der Sturm nicht verändert, wo der Sturm nicht weggeht. Aber weißt du, was ich in diesem Moment glaube und bei Jesus sehe? Dass wir auch in diesem Moment, wo wir im Sturm sind, Gott uns Ruhe möchte geben. Jesus hat die Ruhe gehabt, die er gewartet hat, bis er zum Lazarus durfte. Ich glaube, er war entspannt. Und das glaube ich, dass es Gott in deinem und in meinem Leben will tun. Dort, wo wir in einem Sturm sind und der verändert sich gerade nicht. Egal, ob 6 Meter hohe Wellen sind oder 0,5 Meter. Gott möchte dir manchmal auch einfach einen Frieden in deinem Sturm hineingeben. Wenn Gott nicht den Sturm um dich herum verändert, dann wird er vielleicht dir einen Frieden in dir hineingeben. Du bist vielleicht immer noch krank. Du bist vielleicht immer noch Single. An der Weihnachtsfeier. Du weißt immer noch nicht, wie es weitergeht nächstes Jahr mit dem Job. Aber du kommst in Frieden von Gott über, wo jeder Menschenverstand übersteigt. Das ist einer meiner Lieblingsvers und schreibt ihr dann auch mit Auflernen auswendig, sagen dir immer wieder. Philipper 4, Vers 6 bis 7 heißt: Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Das heißt, Gott einladen in den Sturm. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gell? Es steht da nicht, dass du alles wirst bekommen, was du darum bittest. Sondern es heisst, dass Gottes Friede wird dein Herz und deine Gedanken bewahren. Gott möchte dir einen Frieden geben, der unvorstellbar ist. Und ich möchte zum Schluss von meinem Freitagnachmittag erzählen. Predigt, Illustration, 1:1. Ich habe das genauso erlebt. Gell, ich war am Arbeiten und dachte, ich gehe noch schnell zu einem Patienten. Dann kann ich um 2:30 heim und noch schnell in die Stadt ein paar Sachen machen. Dann bin ich am 4 Uhr heim und kann anfangen, eine Predigt zu schreiben, weil ich bin eigentlich noch nie nicht war. Ich gehe zu meinem letzten Patienten, neues Hüftgelenk bekommen. Normalerweise geht eine Viertelstunde, kurze Sache. Der Patient, gell, wir stehen auf. Es ist so ein komischer so ein Wagen mit Rädchen dran. Er steht auf und plötzlich von einer Sekunde auf die andere hängt ein Mann. Gefühlt die 2 Meter gross, 100 Kilo, hängt uns so in dem Ding hin. Und er rutscht immer weiter runter vom Bett. Er rutscht immer weiter runter. Danke, Jesus, war mein Student dabei gewesen. Der hat einen Hechtsprung hinter gemacht, hat den Mann ins Bett gerissen. Und ich sage euch, Adrenalin, mein Puls, irgendwo neu. Ich habe zittert. Mir ist mir in diesen 10 Jahren noch nie so extrem passiert, dass ein Patient von der einen Sekunde auf die andere einfach nicht mehr ansprechbar war. Er lebt noch. Ich hoffe es zumindest, aber ich glaube, er lebt noch. Aber gell, ich bin in dem Moment dann im Fall gleich. Er hat ein neues Hüftgelenk bekommen, 4 Stunden vorher. Ich hoffe, ich bin gespannt morgen, ich hoffe, das neue Hüftgelenk ist noch drin. Das Erste, was ich dann halt überprüfen musste, sieht die Hüfte noch gut aus. Ich musste zu der Ärztin müssen, der sagen, du, es ist dann nicht so gut gegangen. Kannst du mal auf die Hüfte drauf schauen? Der Pflege musste schauen, dass die weiter den Blutdruck kontrolliert. Meine Chefin musste informieren, falls der Operateur Wind überkommt und dass sie weiss, was gelaufen ist. Und ich war schlussendlich eine Stunde später unterwegs als geplant. Und in diesem Stress mit Adrenalin pur, weil es eben nicht so easy gelaufen ist, ich habe ja meinem Studenten, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich kann ja eigentlich ein bisschen, schon ein bisschen Pause. Und er hat gesagt, so, jetzt kommst du mit, schaust mal, wie das geht, wenn man mit jemandem das erste Mal aufsteht. Voll in die Hose. Andere Story, genau. Aber nachher hocke ich auf meinen Töpfen, es war ja so saukalt, 2 Jacken, Schal und alles, ging in die Stadt, weil ich nochmal eine Impfung brauche. Und dann komme ich bei dieser Praxis an, Gemeinschaftspraxis, wo mein Arzt seit 25 Jahren gefühlt dort ist. Und dann sagen sie mir, ich mich abgezogen, gell? 2 Schichten, Jacke, Schal weg und alles Mögliche. Dann sagt sie mir, ah, Frau Bollinger, es tut mir schon leid, aber wir können Sie nicht impfen, Ihren Arzt ist ja nicht mehr da. Sie müssen in die neue Praxis gehen. Nein, komm. Gut, time is money, ich alles wieder angelegt, in einem, einfach so schnell wie möglich, zu meinem TÜV, quer durch die ganze Stadt durch, auf meinen TÜV gehockt, auf Fürthalen. Und gell, liebe Leute, der neue GoP in Fürthalen hat keinen TÜV-Parkplatz. Hey, ich habe gekauft und gekauft, schlussendlich, die Hände haben mich schon ausgelacht heute Abend, oder? Ich bin sogar mit dem TÜV dort, wo du drückst und das Billett kommt raus, oder? Bin dort innen noch eine Runde gefahren und ich habe nie einen TÜV-Parkplatz gefunden, weil man stellt ja den TÜV nicht auf den Veloparkplatz. Ich nerv mich schließlich an, wenn jemand mit dem Velo auf dem TÜV-Parkplatz ist. Irgendwann, nach einer Viertelstunde, als ich gefunden habe, Mann, meine Message ruft, habe ich dann doch auf den Veloparkplatz gestellt. Ich gehe in die Praxis, weil ich will nur die 2. Impfung, gell? Kurze Sache. Sagt die Frau Bollinger. Früher noch ist das beim Arzt schon so gewesen, dass sie vorbeigehen konnten. Bei uns geht das nicht mehr so. Sie müssen einen Termin abmachen. Ich kann euch sagen, gestresst, pur, in einem Ding, ich sollte ja eine Message schreiben, ich habe keine Zeit und alle Zeit, die jetzt drauf geht, werde ich zur Arbeit weniger Zeit zu mich erholen und nicht so entspannt sein am Sonntag auf der Bühne und dann kackt alles ab und überhaupt schwierig. Schlussendlich hat sie gesagt, es ist gut, wir haben noch Zeit, ich werde ins Wartezimmer warten. Und in dem Moment, wo ich im Wartezimmer bin, hatte ich wie so das erste Mal einen Moment, wo ich da hinsitzen konnte. Und ich habe gesagt, Jesus, ich brauche dich, ich bin gerade so gestresst. Und in dem Moment, ich konnte laut rauslachen, merke ich so, hey, über was predige ich denn am Sonntag? Dass dort, wo wir im Stress sind, dort, wo wir im Sturm sind, dass wir Jesus einfach einladen sollen. Und gell, ich habe wegen dem immer noch 1,5 bis 2 Stunden verloren. Aber ich bin heim, habe sogar gefunden, egal, wenn jetzt noch das Tunnel gesperrt ist, ist mir auch egal. Dann machen wir halt den Umweg noch. Und ich bin aber so entspannt gewesen. Ich habe mir die Heizung schön Glühwein gemacht, ein paar Guetzli genommen und bei denen mal an meine Message geguckt. Und es war mir zu Abend auch gleich gewesen, wo mein Mann früher heimgekommen ist vom Weihnachtsessen und ich nicht so viel Zeit hatte, um mich zu erholen. Es war okay gewesen. Und es war für mich die beste Predigtillustration gewesen, dass manchmal verändert sich der Sturm nicht. Aber Gott möchte mir einen Frieden in dem hineingeben. Dass einfach egal, was noch alles kommt, was nicht so läuft, wie man es geplant hat, dass man es einfach so nehmen kann. Was ist dein Sturm heute Abend? Deine Welle, dein Wind, dein Gewitter, wo du ein Wunder brauchst von Jesus. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend, im nächsten Gebet oder in den nächsten Songs, lass ihn ein, dass in die Situation und sag, Jesus, ich brauche dich, mach auf, tu ein Wunder. Und Jesus, und wenn du kein Wunder tun willst, dann brauche ich ein Wunder, dass du mir einen Frieden in meinem Herz gibst, dass du mir eine Ruhe gibst. Was ist dies? Ich möchte dich wirklich ermutigen. Jesus ist ein Gott von der Ruhe. Gott möchte dir Ruhe und Frieden schenken, wie er Philipperin verspricht. Lade ihn in deine Situation ein. Und ich möchte jetzt noch beten. Und für das möchte ich dich einladen zum Aufstehen. Aufstehen und die Hände ausstrecken. Und du darfst sie auch einfach auf die Seite tun und sagen, Jesus, da bin ich mit meiner Situation. Ich habe sie nicht im Griff. Ich habe nichts in meinen Händen, um die Situation zu verändern. Jesus, ich will die Situation wie loslassen und in deine Hände geben und sagen, Jesus, ich brauche dich. Du bist ein Miracle Maker. Für dich ist nichts unmöglich. Jesus, ich lade dich ein in meine Situation. Tu ein Wunder. Schenk Ruhe in meinen Sturm. Dass die Wellen sich legen und das Gewitter sich verzieht und der schönste Frühlingstag ist oder der schönste Wintertag mit Sonne und wunderschön glitzerndem Schnee ist. Jesus, und dort, wo sich die Umstände nicht ändern, bitte ich dich, Heiliger Geist, gib jedem Einzelnen von uns Ruhe in unser Herz, dass wir einfach entspannt sind und wissen, mein Gott kommt das Ziel, mein Gott kommt nicht spät, mein Gott hat einen Plan in meinem Leben und mein Gott meint es gut mit mir. Und ich spreche aus über das Leben von jedem Einzelnen von uns, dass dort, wo wir in einem Sturm sind und nicht rauskommen, dass diese Situation wird unserem Leben zum Besten dienen und dass wir eines Tages werden zurückschauen und können Gott arbeiten, weil er die Situation braucht in unserem Leben zum Besten und weil wir Gott ein Stück mehr gelernt haben zu vertrauen, weil wir gemerkt haben, er ist da und er möchte uns einen Frieden und eine Ruhe schenken. Und Heiliger Geist, erinnert uns in den nächsten paar Tagen und Wochen, an dieser Adventszeit immer wieder dran, dass du der Gott von der Ruhe bist. Und wir können einfach dich anrufen und du bist da. Und du willst uns begegnen.